herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit nach Wien. Floridsdorf ist dort weit mehr als nur der 21. Wiener Gemeindebezirk. Es ist ein echtes Fußballbiotop. Von improvisierten Wiesen an der Donau über legendäre Plätze wie die Birnerwiese bis hin zu großen Namen wie Admira, FAC oder Donaufeld. So weit reicht eine Geschichte, die über 130 Jahre zurückreicht. In dieser Folge wollen wir tief eintauchen in die Vergangenheit des Fußballs im 21. Bezirk. Ich freue mich riesig, Peter Biewald und Markus Oswald, zwei Autoren des neuen Werks Eine Geschichte des Floridsdorfer Fußballs, in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über vergessene Vereine, legendäre Spieler, verschwundene Sportplätze und darüber, warum der 21. Bezirk in Wien für den österreichischen Fußball eine ganz besondere Rolle spielt. Peter, Markus, ich freue mich sehr, euch im Podcast begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung, Danny.
Danke für die Einladung.
Dann fange ich mit dir, Markus, an. Was bedeutet denn der 21. Bezirk für dich persönlich?
Na, für mich persönlich bedeutet der 21. Bezirk, dass ich dort aufgewachsen bin und auch dort den Fußball lieben kennengelernt habe und auch dort gespielt habe, und zwar beim SR Donaufeld. Und ich bin gerade in diese Zeit aufgewachsen, wo auch der SR Donaufeld seine erfolgreichste Zeit gelebt hat und erlebt hat. Und ich durfte da quasi als junger, heranwachsender Jugendlicher teilhaben, wie gerade, ja, auch Berühmtheiten wie ein Walter Schachner, Peter Prucic oder ein Felix Gasserlich dann für Donaufeld gespielt haben. Das war um die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre.
Das heißt, wir kommen ja auf diesen Verein und kommen auf deine Arbeiten zusammen mit dem Verein. Das ist dein Herzensverein und der begleitet dich fast dein komplettes Leben, richtig?
Ja, also ich habe eigentlich nur für diesen Verein gespielt, habe dann quasi mit 16 Jahren dann aufgehört zu spielen. Aber der Verein hat mich immer begleitet. Es waren so starke Eindrücke für mich, dass man quasi von einem kleinen lokalen Verein, der dann in die Bundesliga aufgestiegen ist, dass man das miterlebt hat, das ist für mich bis heute geblieben. Und ich bin nie von den Vereinen weggekommen, im Gegenteil. Also ja, ich war immer irgendwie Mitglied und habe immer als Fan oder teilweise auch in irgendwelchen Funktionen da mitgewirkt.
Großen Respekt, das klingt ganz wunderbar. Peter, wie ist das für dich? Was ist der 21. Bezirk oder für was steht er für dich?
Ja, für mich war es der Nachbarbezirk. Ich bin in der Donaustadt aufgewachsen, im 22. und bin dann immer mit ESV Stadlau oder mit FC Stadlau oder ÖMV Stadlau dann zu den Auswärtsspielen gefahren. Ansonsten ist Floridsdorf für mich einer der wichtigsten Bezirke in Wien, weil er ein sehr großer ist und dadurch sehr viele Fußballvereine hat und auch hatte, und für mich die Fußballgeschichte in allen Wiener Bezirken hochinteressant ist.
Das heißt, hast du gesagt, du bist mitgereist als Fan oder hast du auch eine aktive Fußballvergangenheit?
Ich bin als Fan mitgereist seit 1974, also mit 12 Jahren beginnend, und aktiv habe ich Basketball gespielt, auch in der Donaustadt.
Seit 1994. Ich bin beeindruckt. Das ist ja unglaublich, eine unglaubliche Fußballerfahrung, die ich hier im Podcast hatte. Das freut mich sehr. Was macht denn Markus Floridsdorf aus? Also so, wie würdest du jemand den Bezirk beschreiben? Was sind so charakteristische Eigenschaften?
Also die charakteristischen Eigenschaften des Bezirkes ist, dass er auf der anderen Seite der Donau ist. Und viele Wiener gar nicht einmal irgendwie, ja, wissen oder beziehungsweise auch jemals dort waren. Also es ist ein ländlicher Bezirk und wenn man dort keine Verwandtschaft hat oder nicht hin muss, dann fahrt man auch nicht hin, außer man liebt den Heurigen oder den guten Fußball. Dann kommt man nach Floridsdorf. Ansonsten ist es für die Rest-Wiener eigentlich ja nicht mehr Wien eigentlich. Ja.
Okay, aber wenn man das so beschreibt, dann hat man so das Gefühl, dass diejenigen, die dann dort wohnen, sich sehr mit ihrem Stadtteil identifizieren. Kann man das so sagen?
Ja, es ist so. Also gerade die Floridsdorfer sind stolz, Floridsdorfer zu sein, weil sie eben so ein bisschen abgekoppelt sind von Wien Und man merkt das selbst in den südlichen Bezirken, ja, wenn man sagt, man ist aus Floridsdorf, dann ist es so, wenn man aus einer anderen Welt kommen würde. Also das macht es dann auch wieder aus, in Endeffekt Floridsdorfer zu sein, wenn man da immer in Wien als ein bisschen an Fremdling angesehen wird.
Glaubst du, dass du Fußball als Identitätsstiften für den Bezirk bezeichnen wirst? Gibt es gewisse Orte, die für Floridsdorf identitätsstiftend sind oder markant sind?
Also markant ist Floridsdorf auf jeden Fall, weil er weitläufig und sehr ländlich ist. Markant für Floridsdorf sind die Heurigen. Ja, und ansonsten, wenn man nicht unbedingt oder wenn man mal aus der Stadt flüchten möchte, dann ist der Bezirk Floridsdorf dafür ein geeigneter Bezirk, um ja ein bisschen aus dem Städtischen rauszukommen. Ja, und dann ist natürlich wichtig halt die Donau und die Donauinsel und beziehungsweise die alte Donau. Also da hat man im Sommer so eine, ja, wenn man sich nicht leisten kann, ans Meer zu fahren, dann geht man auf die Donauinsel und hat dort auch schöne Momente.
Peter, würdest du das bestätigen? Kann man sagen, dass Floridsdorf so ein bisschen in, na, Außenseiter klingt so negativ, aber so einen besonderen Status innerhalb Wiens hat?
Natürlich. Ich meine, es ist einer der zwei transdanubischen Bezirke. Und wie der Name schon sagt, ist es auf der anderen Seite der Donau. Und das war ja nicht immer bei Wien. Es ist erst sehr spät zu Wien dazugekommen. Die Donau verbindet, aber die Donau trennt auch. Ne? Und in dem Sinn kann ich den Markus nur unterstützen. Also es gibt die alte Donau dort, es gibt jetzt die Donauinsel und es gibt eine Vielzahl an Fußballplätzen, historisch schon und auch aktuell noch.
Und warum ist dieser Bezirk so ein guter Nährboden für den Fußball gewesen oder ist nach wie vor ein guter Nährboden für den Fußball?
Man muss festhalten, es ist ein Arbeiterbezirk und dazu hin kommt noch, dass historisch der Bezirk sehr ländlich ist. Das heißt, man hatte zu Beginn des Fußballs viele weitläufige Felder und man konnte sich dort austoben, also man konnte Fußball spielen. Wenn man historisch sieht, den Anfang des Fußballs, war in den Stadtgrenzen in Wien teilweise auch verboten. Also die Grünflächen durften nicht benutzt werden, um Fußball zu spielen. Das war in der K&K-Zeit ganz gang und gäbe. Also sich auszutoben einfach auf der Wiese war teilweise nicht erlaubt. Und außerhalb der Stadtgrenze, und Wien war ja bis 1900, Floridsdorf war ja bis 1904 kein Teil von Wien. Und dort konnte man sich wirklich austoben. Und dort war wirklich auch der Nährboden für Fußballer.
Damit wollen wir uns dann natürlich auch beschäftigen, aber wir haben jetzt den 21. Bezirk vorgestellt. Jetzt will ich natürlich auch euch beide etwas näher vorstellen. Ich fange mit Peter an. Du bist seit vielen Jahren als Fußballhistoriker aktiv. Wie ist das Beschäftigen mit der Historie zu dir gekommen? Seit wann ist das so dein Kind?
Ja, wie die Historie zu mir gekommen ist. Ja, mich hat eigentlich in sehr jungen Jahren schon interessiert der Fußball, also das war vor allem der Amateurfußball. Das hat begonnen natürlich in Stadlau, wo ich aufgewachsen bin, weil ich dort Erlebnisse auch gehabt habe, die ich halt außerhalb des Fußballplatzes nicht hatte. Und mich hat vor allem sehr früh auch schon die Statistik interessiert. Und ich habe über den Fußball, über die Fußballtabellen die verschiedenen Länder erschlossen. Und so habe ich halt vor 50 Jahren begonnen, das auch zu sammeln, also ein sehr umfangreiches Archiv. Zum Wiener Fußball, auch zum österreichischen Fußball, aber auch zum europäischen Fußball. Und dann in der Pandemie, also vor 5 Jahren, ein bisschen systematischer aufzuarbeiten, weil ich da auch mehr Zeit hatte, weniger Reisezeit beruflich und mehr Zeit. Und da sind jetzt verschiedene Bücher erschienen und jetzt aktuell halt das von der Birnerwiese nach Nordwien.
Aber die Zahlen und Daten, das ist so, habe ich so das Gefühl, das machst du ja für mehrere Vereine ganz genau. Also das ist so, ja, ein Lieblingsthema von dir. Bist du irgendwie im Bereich Statistik irgendwie vorgeprägt oder ist das einfach eine Leidenschaft, die so rund um den Fußball entstanden ist?
Naja, ich habe eine Zahlenaffinität. Also ich wusste auch mit 15, 16 Jahren, wer zum Beispiel Siebter in der ungarischen Liga war. Das konnte man mich auch fragen. Und das habe ich gewusst, nachdem ich den Sportfunk gelesen habe. Also das ist mir hängen geblieben. Ich merke mir Zahlen. Und für mich ist der Fußball sind vor allem auch die Vereine. Also für mich bilden die Vereine den Fußball. Die haben natürlich Spieler, die eine wichtige Rolle haben. Und so habe ich vor allem Statistiken gesammelt, aber auch Geschichten. Und mein Ziel ist und mein Anliegen ist halt, den Wiener Fußball halt von den Vereinen von unten heraus auch zu beschreiben. Und da ist die Statistik ganz eine wichtige Komponente.
Das ist so. Und wie, darf ich fragen, wie kommst du dann so an die Zahlen? Also ich kann mir vorstellen, je weiter runder man in der Ligenzugehörigkeit wird, umso schwieriger wird es natürlich auch an die Zahlen zu kommen. Wie schaffst du das immer?
Naja, das ist 50 Jahre Sammlung, dann ein bisschen ein Zukauf und natürlich in der Pandemie sind auch die Wiener Fußballgeschichten entstanden, also die Facebook-Plattform. Und da habe ich halt viele auch Gleichgesinnte kennengelernt und da tauschen wir uns auch. Wie zum Beispiel Markus oder der Karl Branowitz, der auch mitgeschrieben hat.
Diese Facebook-Gruppe, das ist eine sehr intensiv genutzte Plattform. Und du sagst auch, also du nutzt da direkt, also bekommst da auch Informationen. Das heißt, dieser Austausch dient ja auch inhaltlich.
Teilweise auch inhaltlich, aber ich mache dort mehr Input, aber es gibt auch immer wieder Rückmeldungen, wo man die eine oder andere Information bekommt, die man vorher noch nicht hatte. Ne? Und vor allem Fotos werden ausgeschaut und Abzeichen. Also da ist der Markus, das Gründer der Gruppe. Natürlich auch sehr aktiv.
Und das ist der, welche Bücher sind von dir noch auf dem Buchmarkt verfügbar?
Naja, es gibt, also ich, das ist jetzt mein viertes Buch, das veröffentlicht wurde. Ich habe begonnen mit dem Buch zum dritten Bezirk, zur Landstraße. Das zweite Buch war dann zu meinem Heimatbezirk, zum ursprünglichen, zur Donaustadt, von der Donauwiese nach Süßenbrunn. Dann habe ich dazwischen ein Buch geschrieben zur Wiener Tramwehrliga, also zur Geschichte 75 Jahre Wiener Stadtliga, die höchste Amateurliga. Und jetzt haben wir das zur Birnerwiese gemacht, Floridsdorf.
Wunderbar, das heißt, da sind mindestens noch 3 Podcast-Episoden dabei. Aber erstmal reden wir natürlich über den 21. Bezirk, Markus, und dort bist du zu Hause. Und du bist, ich habe den Begriff gelesen, Haus- und Hofhistoriker des SR Donaufeld. Auf jeden Fall hast du eine Chronik verfasst, hast dich intensiv mit der Geschichte beschäftigt. Du hast schon gesagt, dass im Prinzip der Verein auch höherklassig gespielt hat. Was ist das Besondere am SR Donaufeld?
Also das Besondere am SR Donaufeld ist, dass er einer der ältesten Vereine in Floridsdorf ist, dass der Verein eigentlich durchgehend bis zum heutigen Tag immer eigentlich in der Amateurliga höher stehend war. Also es hat nie wirkliche Krisen gegeben, der Verein war immer stabil und wie ich schon angesprochen habe, Anfang der 90er Jahre war dann der Verein auch für 2 Jahre in der zweiten Bundesliga. Und durch diese Stabilität hat man auch damals gemerkt, dass der Verein einen sehr hohen Zuschauerschnitt innerhalb von Floridsdorf hatte. Also zu der Zeit sogar mehr als wie der FAC, der eigentlich noch eine größere Tradition hatte. Also dadurch, dass der Verein nie eine Krise hatte, ja, war der immer präsent in den obersten Ligen der Wiener Liga bzw. der Regionalliga. Und das macht eigentlich das Besondere an den Verein aus. Also immer stabil und immer von sehr guten Funktionären auch geführt, das muss man auch dazu sagen.
Ja, das ist beeindruckend. Ich wüsste nicht, welchen Verein ich kenne, wo so eine Aussage getroffen wird, ohne Krise und immer von vernünftigen Funktionären. Das ist tatsächlich etwas.
Naja, ja, Krisen gibt es überall, aber wenn man es statistisch sieht, sportliche Krisen hat es so gut wie keine gegeben. Ja. Also man ist auch Rekordmeister der Stadtliga. Also man wurde 6-mal Meister. Man hat immer in der Stadtliga gespielt oder in der Regionalliga. Zwischen 56 und 58 war man ganz kurz einmal eine Liga drunter. Aber ansonsten, und das ist einmalig im Wiener Amateurfußball, das konnte außer den SV Schwechat sonst niemand, dass man immer oben geblieben ist. Und das zeichnet eigentlich einen Verein aus. Das sieht man auch an dieser Statistik, dass da immer alles funktioniert hat. Ja, also es gibt Traditionsvereine, die größer waren, sei es wie ein Pfaffer C oder ein Simmeringer Sportclub, die haben alle Bundesliga gespielt. Und die sind irgendwann auch mal abgefallen und sind wieder von der untersten Liga raufgekommen und hatten Pleiten und Konkurse und Fusionen und was weiß ich was. Also das sind Dinge, die eigentlich dem Donaufeld erspart geblieben sind.
Nun ist es ja aber trotzdem was anderes zu sagen, ich bin Fan und bin begeistert mit dem Verein, reise mit, guck mir die Spiele an. Zum Historiker, da ist ja noch so ein bisschen ein Schritt, beziehungsweise zu so einer Chronik. Wie kam es dazu und wie ist die letztendlich entstanden?
Da müsste ich ein bisschen ausholen. Also an und für sich habe ich mich früher nie um die Geschichte des Vereins gekümmert. Und das Ganze ist eigentlich zufälligerweise passiert. Ich habe circa 2017 begonnen, Fußballanstecknadeln zu sammeln. Und das hat eigentlich begonnen, dass ich zufälligerweise im Internet eine Donaufeldnadel gesehen habe. Und ich konnte mich erinnern, mein Jugendleiter hatte auch diese Nadel an seiner Jacke oben gehabt, also wie nur ein Kind war. Und die habe ich dann im Internet gesehen und haben mir das dann bestellt. Und haben gedacht, leiwand, super, so eine Anstecknadel, die ich so von früher kenne, die habe ich jetzt auch. Und dann habe ich halt herumgesucht im Internet und habe dann eine weitere Nadel gefunden auf einer Homepage, die stand oben Donaufelder Rasenspieler mit den gleichen Vereinsfarben. Und ich denke, wer sind die Donaufelder Rasenspieler jetzt? Ja. Und durch dieses Sammeln bin ich dann irgendwie, ja, weiter, habe ich mich dann plötzlich interessiert eben für die Geschichte. Und Knackpunkt war doch auch, dass ich dann auf Wikipedia gelesen habe über den Verein Donaufeld, wo dann drinnen gestanden ist, und es steht bis heute noch drinnen, ich habe es noch nicht abändern können, dass der SR Donaufeld früher den Namen Donauarbeiter getragen hat. Und ich habe den Namen gesucht und gegoogelt und habe nichts zu Donauarbeiter gefunden. Und dann hat eben meine Reise begonnen, diese falschen, diese falschen Sachen dann irgendwie zu widerlegen und zu suchen, und mit diesen ganzen Puzzleteile bin ich dann eben dazu gekommen, dass ich dann die Chronik geschrieben habe, weil ich dann so viel schon zusammengetragen habe, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt muss ich das alles richtig schreiben und alles zusammentragen. Und ja, und dann war eben das Jubiläum 110 Jahre, das war eben jetzt vor 3 Jahren, 2022, und habe dann eben ein Jahr davor schon begonnen, das Buch zusammenzuschreiben, ja, und dann das auch, ja, zu veröffentlichen.
Wo hast du dann so recherchiert, um diese Sachen aufzulösen?
Begonnen habe ich im Internet zu recherchieren auf der Nationalbibliothek. Dort sind online, und das ist ja wirklich einzigartig, alle Zeitungen veröffentlicht, die älter als 70 Jahre sind. Und ja, da sind auch teilweise gut erhaltene Sportzeitungen drinnen, Tagblätter, das heißt das Tagblatt von Wien, wo ja eigentlich wirklich sehr gut alles drinnen steht. Aber auch dazu war wenig über die Geschichte von Donaufeld drinnen. Ich habe dann auf der Nationalbibliothek persönlich dann gefunden, das sind Aufzeichnungen von Obmann Stellvertreter von Donaufeld, der 1966 eine Vereinszeitung rausgebracht hat, nur ein Jahr lang. Und da gab es eine Kolumne über die Geschichte von Donaufeld. Und da hat er sich berufen auf einen Herrn, der heißt Leopold Matthes, und der hat quasi von 1919 bis in den 70er Jahren war der Funktionär und auch Spieler von Donaufeld, beziehungsweise auch Trainer. Und der hatte Sammlungen, also der war unmittelbar kurz nach der Gründung, also nach dem Ersten Weltkrieg bei Donaufeld, und konnte eigentlich so ziemlich alles über die Gründung bis in die damalige Gegenwart 66 erzählen und hatte auch Unterlagen. Und die wurden in dieser Vereinszeitung, die in den Jahr 1966, glaube ich, 6-mal oder 7-mal rausgekommen ist, wurde stückweise immer präsentiert. Und das war so ziemlich der Anfang, also die erste richtige Quelle für mich, ja, wo dann ja so Fetzen von Gründungen, aber nicht alles wirklich geschlossen drinnen gestanden ist. Also, aber es war zumindest eine Anregung für mich und so ein Puzzleteil, die ich dann irgendwie zusammengefügt habe mit meinen Recherchen.
Wie ist so eine, also ich weiß jetzt nicht, wie groß die Resonanz beim SR Donaufeld ist, was so die einzelnen Spieltage angehen, aber wie ist die Resonanz auf diese Chronik gewesen? Ist man da sehr dankbar gewesen? Ist da eine große Resonanz? Oder ist eben die Historie immer so ein Nischenthema?
Also ich muss sagen, ich bin zum unseren ehrenwerten Obmann gegangen mit dieser Idee, zum Herrn Stefan Singer, und habe ihm damals mitgeteilt, ich habe jetzt vor, ein Buch über Donaufeld zu schreiben. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat auf Wienerisch: Wer soll denn das lesen? Ja, also
Motivation pur.
Motivation pur, also der Tag war für mich dann gegessen. Ich dachte ja wirklich, dass ich mit offenen Armen empfangen werde. aber da war das Bewusstsein noch nicht wirklich da. Aber durch mein Engagement habe ich ihn dann, glaube ich, doch ein bisschen auf meiner Seite ziehen können und ich habe dann doch Unterstützung erfahren. Und ja, ich habe das aber Ganze trotzdem mit Eigeninitiative gemacht. Das heißt, ich habe das Buch fast zur Gänze selbst vorinvestiert. Der Obmann hat mir dann noch ein bisschen was wegen der Fotorechte auch noch hinzugeschoben, ein bisschen Geld, weil sonst wäre es ja nicht mehr ausgegangen, weil das Ganze wäre dann finanziell ausgeartet. Und habe das dann mit einer Mini-Auflage von 200 Stück präsentiert und habe dann auch quasi im Vereinshaus eine Präsentation abgehalten. Ja, und siehe da, das Buch war innerhalb von 3 Wochen weg. Ja, also ja, das Interesse war da, sagen wir so.
Ja, ich freue mich sehr, ein Exemplar zu haben. Da ist eine wirklich tolle Recherchearbeit zu sehen und toll, dass das dann auch so angenommen wurde. Aber wir wollen natürlich über euer aktuelles Buch reden, was den Fußball oder die Geschichte des Fußballs in Floridsdorf erklärt. Vielleicht so erstmal so ganz grundsätzlich, Peter, wer ist denn von euch dreien? Also wir haben ja 2 Autoren da, der dritte ist der Karl Franowitz. Wer von euch dreien ist auf die Idee gekommen zu sagen, jetzt packen wir es an, jetzt veröffentlichen wir ein Buch?
Naja, das war eine gemeinsame Idee. Also wir haben ja, wie gesagt, der Karl Franowitz und ich die 3 anderen Bücher schon geschrieben, aber bevor wir, also wie wir beim dritten waren, war dann die Frage, was machen wir jetzt als nächster Bezirk? Also nachdem wir die Landstraße und die Donaustadt hatten. Ich wohne aktuell in der Landstraße, der Karl Franowitz in der Donaustadt, also im 22. Bezirk. War naheliegend, nachdem wir den Markus regelmäßig am Donaufeldplatz treffen, dass wir jetzt Floridsdorf machen. Warum? Einerseits, weil er sehr wichtig und ein sehr großer Bezirk ist, mit sehr vielen Vereinen, mit einer großen Tradition. Und weil wir unser Wissen und die Synergien nutzen wollen. Jetzt nicht nur von uns beiden, vom Karl und von mir, sondern auch den Markus hier einbeziehen. Und das hat sich sehr gut, ich sage einmal, bewährt, weil wir uns auch sehr gut ergänzt haben. Man sieht ja im Buch drinnen, dass vor allem die Vorkriegszeit und vor allem die Fotos oder viele Fotos aus der Vorkriegszeit von Markus gekommen. Sie sind aus seiner Sammlung, dass die Abzeichen aus seiner Sammlung sind. Der Karl hat sich um den Cup gekümmert, wie er das auch bei den anderen Büchern macht und hat sehr viele Geschichten aus seiner Erfahrung der letzten 5 Jahre eingebracht und ich mache vor allem die Statistik. Also ich habe die 80 Vereine ausgewertet und mich um die 30 Fußballplätze gekümmert, die es da in Floridsdorf halt die letzten 130 Jahre gegeben hat und noch immer gibt. Ja, und so wollten wir einen weiteren Schritt tun in der Serie der Wiener Fußballvereine und haben jetzt Floridsdorf als wichtigen Bezirk genommen.
Kann man sagen, ich weiß, man kann das nicht eingrenzen, weil natürlich Markus zum Beispiel eben die Recherche rund um die Historie von Donaufeld, da ist ja auch, oder da ist viel Wissen dann entstanden. Aber kann man allein die Zeit für dieses Buchprojekt, die er gebraucht hat, kann man die benennen?
Puh, also begonnen hat die Idee circa ein Jahr, bevor die Veröffentlichung war, aber man kann das nicht in Zeit eingrenzen. Man nimmt sich immer wieder Zeit dafür, ein paar Stunden am Wochenende. Und bevor es dann wirklich zur Deadline kommt, fängt man dann nervös an zu recherchieren und den Rest nur noch, also sowas bei mir zumindest halt. Ne? Also die letzten paar Wochen habe ich dann intensiv dann daran gearbeitet und davor halt immer wieder ein bisschen was.
Kann man, wenn ihr jetzt zu dritt das so gemacht habt, gibt es die Idee weitere Projekte oder ist das, wird sich das wieder je nach Thema neu auftrennen und dann vielleicht neue Bündnisse geben? Wie geht es da weiter? Was denkt ihr?
Naja, also grundsätzlich hat der Karl und der Peter die ersten 2 Bücher gestaltet. Ich bin halt hinzugekommen bei diesem Buch, weil ich eben aus Floridsdorf bin und da sehr viel Material habe. Und ja, weiteres, also die Hauptautoren sind eben der Peter und der Karl. Ja, und die werden auch in Zukunft weitere Projekte gestalten.
Ja, wobei es jetzt, also das nächste Band wird es einen Band geben zur Leopoldstadt, von der Praterbahn zum Happelstadion. Da haben wir andere Partner gefunden, werden andere dazu schreiben. Und dann planen wir jetzt dann in einem Jahr, also zum Jahresende, dass wir dann Favoriten, also den nächsten großen Bezirk machen.
Das klingt doch ganz, ganz fantastisch und natürlich auch nach unglaublich viel Arbeit. Vielleicht letzte Frage so grundsätzlich, Peter, wenn du jetzt sagst, das du schon mehrere Buchprojekte gemacht hast. Ich würde trotzdem mal unterstellen, so ist meine Erfahrung, ich habe das so ein bisschen auch so bei Markus rausgehört, trotzdem bewegen wir uns ja, wenn wir uns um die Fußballgeschichte bemühen, ist das trotzdem irgendwie eine Nische. Also das wird jetzt nicht flächendeckend alle in einem großen Stadion interessieren. Bist du trotzdem mit der Resonanz zufrieden?
Also vom Grunde ja, weil wir einerseits auch in den Medien vertreten waren, also nicht nur in Bezirkszeitungen, sondern mit dem Kurier, haben wir da doch eine österreichweit erscheinende Zeitung, die vor allem in der Ostregion sehr stark ist, hier gehabt, die beide Bücher sehr gut beschrieben haben. Und ich denke auch, also wenn 1000 Bücher verkauft werden, ist das auch ein schöner Erfolg. Und vor allem, was um mir Anliegen ist und was unser Anliegen ist, dass die Dinge dokumentiert werden sollen, ne, die bisher nicht dokumentiert sind oder nicht in dieser Form. Wir haben viele andere Bücher zu den großen, wichtigen Vereinen, was auch sehr wichtig ist, und zur höchsten Liga. Wir haben aber keine Publikationen zur Basis, also zum Amateurfußball. Und das wollen wir schließen.
Ja, dann lass uns mal in die früheren Jahre gucken. Vielleicht kann man das Kapitel mit Wiesen, Plätze und Improvisationen beschreiben. Ich glaube, Peter, du bist da der richtige Ansprechpartner. Markus hat es aber schon so angedeutet letztendlich. Im Prinzip beginnt ja alles, wenn ich das richtig verstanden habe, im Buch und auch in der Realität auf Wiesen. Donauwiese, Birnerwiese. Wie muss man sich den früheren Fußball so vorstellen?
Naja, es hat, ich sage mal, vor 1900 bis teilweise 1905 waren die Fußballplätze auf Wiesen. Und da hat es ja nicht nur gegeben jetzt die Birnerwiese und die Donauwiese, wobei die Donauwiesen, das waren ja mehrere, gegeben in Kaisermühlen, bei der späteren Reichsbrücke, dann haben wir damals Kronfritz-Rudolf-Brücke und eine Wiese bei der Floridsdorfer Brücke. Also das heißt, vom Überschwemmungsgebiet, dass die Möglichkeit war, mit Genehmigung der Donauregulierungskommission Fußballspiele zu veranstalten. Und wo es aber dann üblich war, dass das keine festen Fußballplätze waren, es hat damals nicht einmal Tore gegeben, sondern die Tore mussten mitgenommen werden. Ich bringe das also an einem Beispiel aus Kaisermühlen, das ist der 22. Bezirk, jetzt, wo damals der Taubstummen SV im Jahr 1903/4 begonnen hat, die dortige Donauwiese zu bespielen und aus dem Gasthaus in der Nähe über einen Damm, das Hochwasserschutz, die Torstangen zuerst einmal auf die Wiese bringen musste. Ne? Und so hat sich das halt entwickelt und da hat es gegeben die Jesuitenwiese, die Simswiese, die Schinderwiese, das war der Titel von unserem ersten Buch aus dem dritten Bezirk, wo halt diese unbefestigten Plätze waren. Und dann ist halt dann ab 1900, 1905 sind halt dann die befestigten Plätze gekommen, also die fix waren und die dann auch eingezäunt wurden. Eingezäunt jetzt nicht nur zum Schutz, dass dann niemand Unzuständiger hineingeht, sondern auch aus Sichtschutz teilweise, ne? Weil ja dann der Fußball auch sehr bald auch dann von Eintrittsgeldern der Zuschauer zu leben begonnen hat. Und deshalb waren das am Anfang die Wiesen und deshalb verwenden wir bei unseren Büchern sehr gerne, um die Bandbreite auch immer zu zeigen, den Begriff Wiese, weil es hat alles auf einer Wiese begonnen, bevor es dann die Plätze und dann später die Stadien gegeben hat.
Grundsätzlich kann man ja sagen, dass aber Fußball, Plätze und Wiesen im Buch eine große Rolle spielen. Warum ist das so wichtig?
Weil das die Orte sind, wo die Spiele stattfinden, wo die Vereine aktiv werden können und weil es da eine Vielzahl gibt, die häufig auch in Vergessenheit geraten sind. Und wenn man sich das anschaut, wenn man sich das ansieht, man, es hat ca. 30 Plätze gegeben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in Floridsdorf, in Summe 80 Vereine. Also es war eh sehr, sehr selten, dass ein Verein einen Platz bespielt hat. Das sind die größeren Vereine, die später dann gewesen, aber es hat ja häufig eine Vielzahl, 4, 5, 6 Vereine häufig gegeben, die gleichzeitig auf den Plätzen gespielt haben.
Ein Platz, eine Wiese, die symbolisch für den Beginn des Fußballs in Floridsdorf steht, oder kann man das so nicht sagen?
Naja, das würde ich schon die Birnerwiese nennen, auch wenn sie nicht die erste Wiese war, aber weil die Birnerwiese einerseits so eine typische Wiese war, die auch das Merkmal hatte, dass von Beginn an, von 1906, dort gleich mehrere Vereine spielten. Ne? Zum Beispiel der FAC, das war der erste Platz vom Floridsdorfer AC, war auf der Birnerwiese. SC Liverpool, der an sich den Vereinssitz im zweiten Bezirk hatte, hat einige Zeit auf der Birnerwiese gespielt. Und auch die Hakoa, die 1925 österreichischer Meister war, erster Profimeister, musste zwischen 1911 und 21 auf der Birnerwiese spielen, bevor sie dann in den zweiten Bezirk gegangen ist, auf den Hakoer Platz, wo sie dann bis 1938 spielte. Also das war auch so das Typische der Wiesen, also dass die Birnerwiese einerseits am Anfang eine unbefestigte Einrichtung war. Später weiß man auch, dass dann das Gasthaus Birner dort ein sogenannter Buffet errichtet hat. Das Gasthaus Birner gibt es ja noch immer. Auf der anderen Seite der alten Donau. Ja, aber es hat auch andere Wiesen gegeben, eine erwähne ich noch. Der sogenannte Sparta-Platz, der war auch auf dem Überschwemmungsgebiet, also auch eine Wiese, wo schon ab 1901 auch gespielt wurde, vom AC Sparta, der an sich den Vereinssitz im 7. Bezirk gehabt hat. Und das war so das Merkmal vor allem von Floridsdorf auch, dass dort auch Vereine gespielt haben auf den Plätzen, die mit dem Bezirk an sich gar nichts zu tun gehabt haben. AC Sparta aus dem 7. Bezirk, die Hakoa an sich den Sitz schon im 2. Bezirk gehabt, auch Liverpool. Aber es hat auch in Floridsdorf einen Burgtheaterplatz gegeben in den 30er Jahren, wo der SC Burgtheater, also eine bekannte Einrichtung am Ring, seit 1920 gespielt hat und auch ab 1930 viele Jahre in der zweithöchsten Spielklasse. Und die haben weit draußen in Floridsdorf, fast an der Stadtgrenze, wo dann später der Union Landhausplatz war, hat der SC Burgtheater einen eigenen Platz gehabt, der auch Burgtheaterplatz geheißen hat. Und das ist auch das Besondere, diese Plätze waren auch ein bisschen bezirksübergreifend, da haben Mannschaften aus anderen Bezirken gespielt.
Markus, es gibt ja im Fußball auch die Grauen Topper, also diejenigen, die weniger nur einen Verein besuchen, sondern sich alle Stadien und Plätze angucken. Und das ist ja auch das Thema Lost Grounds auch ein Thema, also verloren alte Plätze oder Stellen, wo gespielt wurde, wo jetzt was ganz anderes ist, diese auch zu besuchen. Welchen Platz in deinem Bezirk sollte jemand, der am Wochenende in Wien ist, unbedingt besucht haben oder welchen ehemaligen Platz auch?
Naja, quasi ehemalige Plätze sind heutzutage verbaut. Also wenn man den berühmten Platz der Pollockwiese hernimmt oder den alten Kolumbiaplatz, die sind alle jetzt verbaut. Dort stehen Gemeindebauten oder andere Gebäude. Also Lost Grounds in der Hinsicht würde mir jetzt keiner einfallen, da dieser ländliche Bezirk eigentlich ziemlich jetzt in den letzten Jahren sehr gut verbaut wurde. Als Groundhopper aktuell würde ich auf jeden Fall den Floridsdorfer AC auswählen, da er aktuell auch in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga spielt. Dann auf jeden Fall unsere Anlage, der Donaufelderplatz, ist wunderschön. Wir haben auch eine schöne Tribüne, eine gute Kantine und wir haben fast bei jedem Spiel auch immer wieder Groundhopper aus Deutschland, Italien, die ich da auch dann auch teilweise empfangen darf, dabei. Ja, und ansonsten würde ich halt alle bestehenden Plätze trotzdem, wenn man Groundhopper ist und wenn man Zeit hat, muss ich halt nur durchschauen, was sich so am Wochenende abspielt in Floridsdorf und dann, kann man auswählen. Schön ist auch der 12-10 Wienplatz, also der heutige Nordwienplatz, der ist auch jetzt gerade umgebaut worden, da ist ein neues Vereinshaus dort, ein neuer Kunstrasen. Ja, also gibt's genug in Floridsdorf anzuschauen.
Es ist dir hoch anzurechnen, dass du den FAC zuerst genannt hast, denn du hast mir ja im Vorgespräch hast du mir ja erklärt, dass es da eine gewisse Rivalität gibt. Wie ist das in der Geschichte von Floridsdorf? Was ist so die größte Rivalität? Kann man das sagen oder hat es die nur beschränkt gegeben?
Es gibt ein Buch über die Rivalität in Floridsdorf zwischen der Admira und den FAC. Nur diese Rivalität besteht schon seit 1966 nicht mehr, weil die Admira dann in die Südstadt gezogen ist. Und vor allem in der Zwischenkriegszeit oder am Anfang sogar noch, also vor dem Ersten Weltkrieg beziehungsweise danach, also bis in die 20er, 30er Jahre oder sagen wir bis in die Mitte der 20er Jahre, wo ja der FAC auch noch gut mithalten konnte, war eine große Rivalität. Man muss dazu sagen, Floridsdorf war ja eigentlich, und so ist es auch heute, durch Katastralgemeinden durchteilt. Das heißt, es gibt das Gebiet Jedlesee, das Gebiet Donaufeld, Leopoldau und so weiter und so fort. Und die Admira war in Jedlesee zu Hause und der FAC am Anfang in Donaufeld. Und diese zwei Gebiete wurden durch die Floridsdorfer Hauptstraße getrennt. Also man konnte sagen, wenn man von Wien aus über die Floridsdorfer Brücke gekommen ist, war links Jedlesee das Gebiet der Admiraner und rechts von der Floridsdorfer Hauptstraße das Gebiet Donaufeld, was den FAC zugesprochen wurde. Und dadurch entstand eine gewisse Rivalität. Am Anfang war der FAC sehr dominierend und wurden auch gerade im Ersten Weltkrieg österreichischer Meister 1918. Und im Laufe der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist dann die Admira besser geworden. Und da hat es dann wirklich sehr gute Matches gegeben. Und ja, man sagt auch bis heute, also der FAC war immer so der Arbeiterverein und die Admira eher der bürgerliche Verein, was aber für Floridsdorf auch ein bisschen untypisch ist. Ja, und da könnte man sagen, also diese zwei Vereine waren von Beginn an die großen Rivalen, weil sie auch die besten Vereine in Floridsdorf waren. Das hat sich dann eher später dann, wie die Admira dann abgewandert ist, ein bisschen geändert. Es war dann quasi der FAC in den 60er Jahren, wo die Admira dann abgewandert ist, auch nicht wirklich, ja, im Profibereich vorhanden. Und erst dann Ende der 80er Jahre war ausgerechnet Donaufeld der Verein, der dann wieder in die Bundesliga zum ersten Mal aufgestiegen ist und eben nicht der FAC. Und dazwischen gab es immer Berührungspunkte in der Regionalliga oder in der Stadtliga. Ja, und da hat es halt immer geheißen, wer ist jetzt der bessere Verein in Floridsdorf? Früher war es eben die Admira und dann eben FAC konnte nicht mehr mithalten und Donaufeld hat ein bisschen so dazwischen die Lücke gefüllt. Ja, und seitdem gibt es eine gewisse Rivalität, die aber auch nicht wirklich standhält. Also ja, also man muss jetzt da, wenn man jetzt schaut, kürzlich jetzt im Sommer hatte man nach sehr langer Zeit ein offizielles Match gegen den FAC und das war ausgerechnet im österreichischen Cup am Donaufelder Platz und das war wirklich ein Zuschauermagnet, also für den Bezirk zur heutigen Zeit untypisch hatten wir ja mehr als 1300 Zuschauer am Fußballplatz. Wenn man bedenkt, dass Donaufeld im Schnitt jetzt 300 Zuschauer hat und der FAC auch nicht mehr als wie 500, 600, war das nach langer Zeit wieder mal schön anzuschauen im Bezirk, ja, dass es doch noch viele Leute gibt, die sich den lokalen Fußball anschauen. Und im Vorfeld zu diesem Match hat schon ein bisschen im Internet, wie soll man sagen, Sticheleien gegeben und ja, umso besser, wenn es ein paar Sticheleien gibt, umso mehr sieht man oder merkt man, dass der Fußball lebt. Also das gehört dazu.
So ist es. Du hast den Columbia-Platz erwähnt, hast gesagt, der ist jetzt wie viele nicht mehr da und bebaut. Gibt es denn, außer im Prinzip euer Buch, etwas, was vor Ort an diese vorhandenen Plätze erinnert? Gibt es so eine Art Erinnerungskultur oder ist das faktisch nicht vorhanden? Gibt es das quasi nur durch die geschriebenen Werke und durch eure Arbeit?
Ja, genau das ist eigentlich der Antrieb, warum wir dieses Buch geschrieben haben oder diese Bücher schreiben, ist, dass ja wenig Bewusstsein der Stadt Wien zur eigenen Fußballgeschichte herrscht. Aber das ist jetzt kein Wiener Phänomen, das ist in ganz Österreich und wahrscheinlich auch in anderen Ländern so. Es gibt ja viel größere Fußballplätze, sei es der Rudolf-Sügel-Platz in Favoriten oder der Hertha-Platz in Favoriten und noch viele mehr. Plätze, wo früher Tausende von Menschen waren und es erinnert heutzutage nicht einmal ein kleines Schild darüber. Also das ist eben der Antrieb für uns, das wieder sichtbar zu machen, ja, und das Bewusstsein wieder zu schaffen, ja, dass es gerade früher zum Anfang des Fußballs viele, viele Menschen gegeben hat, die ihren lokalen Verein besucht und unterstützt haben. Und das Vereinsleben war ja damals nicht vergleichbar, wie es heute ist. Früher waren ja Vereine nicht nur Fußballvereine, es waren auch Geselligkeitsvereine. Ja. In einer Zeit der 1920er, 30er Jahre, wo eine Armut geherrscht hat in Wien und eine Arbeitslosigkeit, war oft der Fußballverein die einzige Anlaufstelle und der einzige Spaß, den man hatte. Und man merkt das auch auf historischen Aufzeichnungen, wenn ein Fußballplatz entstanden ist, ja, dann hat das nicht die Stadt Wien organisiert oder irgendeine Baufirma, sondern das waren Mitglieder des Vereins, die Vereinshäuser, Fußballplätze aufgebaut haben, ja. Und da waren nicht nur ein paar Leute dabei, da sind hunderte Leute dahinter gestanden. Und all diese Dinge, ja, sind verschwunden und keiner erinnert sich und oft keiner weiß mehr, was an dem Platz einmal war. Und das ist eben für uns der Antrieb, auch diese Dinge wieder sichtbar zu machen.
Und dafür gilt euch ein ganz großer Dank für die fantastische Arbeit. Peter, ihr listet im Buch penibel Gründungen und Auflösungen auf. Ich gehe davon aus, dass das auch maßgeblich auf deine Daten zurückgehen. Vielleicht die Frage, ist das eine Besonderheit, dass in Floridsdorf besonders viele kurzlebige Vereine gab? Ist das eine allgemeine Entwicklung? Warum gibt es so viele Vereine, die dann eben auch relativ schnell wieder aufgelöst werden?
Also ich kann das für Wien in jedem Bezirk beobachten, dass es viele Vereine in den 20er Jahren, 30er Jahren, aber auch nach dem Krieg gegeben hat, die oft nur 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre existiert haben. Und das ist keine Besonderheit, sondern das drückt auch, wie soll man sagen, auch hier eine gewisse Schnelllebigkeit aus. Ne? Das ist teilweise unterschiedlich, so manchmal Firmenmannschaften, so in Wien, vor allem in der Zwischenkriegszeit und dann in den 50er, 60er Jahren sehr viele Firmen, also Betriebsmannschaften gegeben. Aber es betrifft auch andere Vereine, die teilweise von Freizeitfußballern gegründet wurden und dann halt nach einigen Jahren sich wieder auflösen. Aber es sind auch einige Vereine dann entstanden, die dann doch 30, 40, 50 Jahre und noch länger wurden. Da möchte ich in Floridsdorf an den UFC Schwem erinnern, den es noch immer gibt, der eine über 50-jährige Geschichte jetzt hat und der auch an Orten, der für den Verein Bedeutung hat, und das sind Plätze und ehemalige Plätze, auch Gedenktafeln aufgehängt hat. Ne? Und auch bei heurigen Lokalen, weil der Heurige hat ja auch eine Bedeutung, wo sich der Verein halt früher dann Gedenktafeln zu diesem Verein gibt, der aber noch immer aktiv ist.
Gibt es vergessene Vereine oder einen vergessenen Verein, der euch, dich besonders fasziniert hat?
Naja, also ich bringe jetzt einen, der noch nicht vergessen ist, aber wo sich viele nicht mehr erinnern können. Das ist die Vorwärts 21. Die Vorwärts 21 wurde in den 20er Jahren gegründet und hat bis 1976 existiert, ist dann in die Union Landhaus aufgegangen. Und warum ich sage, ist noch nicht vergessen, weil es einen Vorwärtsplatz in Floridsdorf gibt, der an diesen Verein gedenkt, mit einer Gedenktafel, und wo sich noch immer seinerzeit Aktive am 2. November treffen, und ich war letztes Jahr am 2. November 2025 bei dieser Gedenkveranstaltung, wo 15 ehemals Aktive, also das sind mittlerweile 80- bis 85-jährige ehemalige Fußballer, an die Vorwärts denken. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil wenn man jetzt am Donaufeldplatz fragen würde, wer kann sich an die Vorwärts erinnern, wären wahrscheinlich 7, 8 von 10 sagen nein, das sagt uns nichts mehr. Ne? Und da sehe ich allerdings trotzdem noch immer 15 bis 20 Personen jährlich treffen, um diesem Verein am Vorwärtsplatz, wo es auch ein Denkmal gibt, das wir auch im Buch drinnen haben, ein Foto dazu, sich treffen und dem Verein zu gedenken. Also da gibt es Vereine, die sind bei der breiten interessierten Masse schon längst vergessen, wo es aber noch immer Personen gibt, die den Verein auch würdigen.
Was für ein wunderbarer Name, Vorwärts 21. Wir hatten ja in der Zeit vor dem politischen Umbruch auch die Abkürzung, oder nicht Abkürzung, den Zusatz Vorwärts in einer anderen Bedeutung. Ich vermute mal, dass es sicherlich ein Arbeitersportclub ist, oder daher gegründet wurde. Kann das sein?
Ist ein Arbeitersportclub. Es hat auch eine Vorwärts 11 gegeben.
Gibt's auch, oder Markus, gibt's einen Verein, den du noch hinzufügen müsstest, oder ist es das?
Ich muss halt den SC Nordwien hinzufügen, denn meine Verwandtschaft kommt nicht aus dem Donaufeld, sondern aus Großjedlersdorf. Das ist der nördlichste Teil in Floridsdorf, und dort spielt die Nordwien. Meine Onkel und meine Cousins haben dort gespielt, und den Verein gibt es seit 1988 nicht mehr. Jedoch durch Fusionen und durch Neugründungen besteht der Platz bzw. der Verein 1210 Wien bis heute noch, hat aber nichts mehr mit der Nordwien zu tun. Und meine Erinnerungen an Nordwien ist ganz einfach, das war damals ein desolater kleiner Verein, so wie ich ihn zum Schluss erlebt habe, der eigentlich kaum Bedeutung hatte. Aber wenn man sich die Geschichte von Nordwien ansieht, gerade in der Zwischenkriegszeit sind da sehr, sehr talentierte Spieler rausgekommen, die dann in der Nationalmannschaft gespielt haben, beziehungsweise dann auch im Wunderteam. Und wenn man recherchiert und sieht, was für eine enorme Vielzahl aus diesem kleinen Dorfgebiet an talentierten Spielern herausgekommen ist, muss man sich nur, dann denkt man sich, warum war das so? Ja, also es ist, eigentlich nicht nachzuvollziehen, warum gerade aus diesem Gebiet, aus dieser Zeitspanne so viele talentierte Spieler hervorgekommen sind. Deswegen muss ich den Verein erwähnen, der hatte für, nicht nur für den Floridsdorfer, sondern für den österreichischen Fußball auch eine hohe Bedeutung gehabt.
Ganz wunderbar. Ja, du hast den Columbia-Platz angesprochen. Ich nehme das nun schon zum zweiten Mal auf. Die Columbia ist ja auch heute weniger präsent, historisch aber enorm wichtig, oder?
Ja, die Columbia ist auch einer der ersten Vereine in Floridsdorf, die bis heute noch besteht, ist 1908 gegründet worden, war in der Zwischenkriegszeit ein sehr guter Amateurverein, gerade in der Zeit des Arbeiterfußballs, der von 1926 bis 1934 Bestand hatte, ist die Columbia sogar, glaube ich, Meister geworden, also Arbeitersportvereinmeister. Und aus dem Verein sind auch viele Talente hervorgegangen. Das Gute an der Columbia ist, oder das, was man hervorkehren sollte, ist, dass auch die Columbia mehr oder weniger von Fusionen verschont geblieben ist. Und auch wenn der Verein ein bisschen unterklassiger spielt, war der auch mehr oder weniger von Krisen verschont. Ja.
Wir haben es kurz angesprochen mit beim FAC, wenn du jetzt aktuell Stand heute die, keine Ahnung, Top 3 der sportlichen Zugehörigkeit der aktuellen Fußballvereine. War FAC auf jeden Fall auf Platz 1, richtig?
FAC ist Platz 1 und wenn man es jetzt gesamt sieht, Wien ist es jetzt die drittstärkste Kraft hinter der Rapid und Austria ist der FAC. Quasi, ich glaube, die sind jetzt auf Platz 4 in der zweiten Bundesliga, ich müsste jetzt lügen. Danach kommt erst die Wiener.
Okay, und die anderen beiden, wer wäre das dann?
In Floridsdorf, ja, naja, danach kommt gleich als Regionalligameister, aktueller Regionalligameister sind wir, der SC Donaufeld. Eigentlich hätten wir auch den Anspruch, in der zweiten Bundesliga zu spielen, aber aus strukturellen Gründen konnten wir nicht aufsteigen.
Was sind das für Gründe? Und werden sich die ändern? Können wir irgendwann den SR Donaufeld, können wir ein Derby in der zweiten Bundesliga sehen?
Oh, naja, deswegen war jetzt im ÖFB Cup, das war das Ersatzderby, ja, also der FAC hat ja den Leitspruch, wir für den 21. Und dadurch, dass wir jetzt nicht aufsteigen konnten, war eben dieses Derby für uns unmöglich, aber durch die Cup-Auslosung hatten wir die Chance. Und es wurde dann auch die Frage gestellt im Internet, naja, wenn wir im Cup jetzt FAC schlagen, sind dann wir diejenigen, die für den 21. stehen? Und da wurde dann ein bisschen dann ja eine Stichelei im Internet losgetreten worden durch diese Aussage. Ja, letztendlich haben wir dann 3:0 verloren und der klare Favorit und da ist FAC und dort, wo sie jetzt gerade stehen, dort gehören sie auch hin. Also sie sind ein stabiler Verein in der Bundesliga und machen das trotz des relativ kleinen Budgets wirklich gut. Ja, für uns ist halt das Problem, dass wir sportlich extrem gut aufgestellt sind, aber von der Infrastruktur einfach nicht nachziehen konnten. Das ist leider für die Bundesliga sind dann gewisse Auflagen, die wir als Donaufeld nicht erfüllen konnten. Und die, also wenn es jetzt schon mal grundsätzlich daran scheitert, dass Donaufeld, und das muss man dazu sagen, am Hauptplatz kein Flutlicht hat, ja, dann braucht man gar nicht darüber anfangen nachzudenken, darauf zu kommen. Also wir haben zwar eine wunderschöne Tribüne und die Anlage ist wirklich wunderschön und ich lade jeden ein, diese Anlage zu besuchen, ist wirklich schön, aber es reicht halt eben nicht für höhere Aufgaben.
Ich merke das schon, wir müssen unbedingt nochmal den SR Donaufeld in einer Episode genauer vorstellen. Lasst uns nochmal so ein bisschen von den Vereinen jetzt vielleicht so zu Geschichten und Kuriositäten. Ich glaube, das Thema Weltreisen, Peter, ist für euch im Buch spielt da schon eine Rolle, weil das eben früher sehr häufig gemacht wurde. Und glaubt sowohl bei der Admira als auch beim FAC habt ihr das gefunden?
Also wir haben da einiges zusammengetragen. Also in den 20er Jahren war es ja gang und gäbe, dass die Wiener Vereine hier sogar mal eingeladen wurden, auch ins Ausland. Und so war auch die Admira viel unterwegs, der FAC. Aber wir haben auch gefunden, dass in den 50er Jahren, also Mitte 50er Jahre, zum Beispiel die angesprochene Columbia noch in England gegen Queen's Park Rangers und in Carlisle, glaube ich, in Wales ist das gespielt haben. Also auch hier damals Mannschaften, die damals in der Wiener Liga waren, also in der dritthöchsten Spielklasse hier, sogenannte kleine Tourneen gemacht haben oder große Tourneen. Wobei diese Tourneen, und das haben wir auch sehr gut beschrieben, das natürlich auch sehr stark finanzielle Gründe gehabt haben. Also vor allem in der Zwischenkriegszeit, es hat ja ab 1925 den Profifußball gegeben, der sich finanziert hat, einmal primär aus Zuschauereinnahmen, aus Tourneen und aus Mäzenen. Und da waren die Tourneen, glaube ich, ganz wichtig für die Finanzierung der Vereine.
Habt ihr bei den besonderen Geschichten, ist auch euch irgendwas rund um, ja, also wir hatten vor uns das Gespräch über Derbys, manchmal haben ja Derbys auch so ein paar Nebenerscheinungen, sind uns irgendwelche Unruhen, irgendwelche problematischen Situationen über den Weg gelaufen?
Im Wiener Ligabuch haben wir mehr gehabt, ne? Also die Floridsdorfer sind da eher als gastfreundlich bekannt.
Wunderbar, dann ist es doch auch ganz ein wunderbares Fazit. Das wird man sicherlich sehr gerne hören im Bezirk. Aber dann, ihr beschreibt ja nicht nur die Vereine, sondern auch eben Namen und Geschichten. Ich glaube, die besonders ist auch, dass ihr draufgekommen ist das Thema Andreas Matthäus. Ich weiß nicht, wen ich von euch dazu fragen soll. Was ist das Besondere da und wie seid ihr da drauf gestoßen?
Naja, das Thema Andreas Matthäus ist deswegen, damit wollte ich eigentlich nur zeigen, wie viele Talente von den kleinen Vereinen Nordwien herausgekommen sind. Also der Andreas Matthäus war eigentlich anscheinend ein guter Spieler, der dann auch, wie viele andere Spieler, zum Profiverein Admira gestoßen ist, sich aber durch diese Vielzahl an guten Spielern einfach nicht dort durchsetzen konnte. Und er hat dann eben den Weg gewählt, nach Frankreich zu gehen. Und Frankreich war zu der Zeit, Anfang der 30er Jahre, dabei, eine Profiliga aufzubauen. Und die Franzosen haben sich sehr gerne an den Wiener Spielern bedient, da der Wiener Fußball noch zu der Zeit fortgeschrittener war als der französische Fußball. Und eben Spieler, die schon ein bisschen ausgedient haben oder talentiert sind, aber sich nicht ganz durchsetzen konnten, haben dann den Weg nach Frankreich gewählt. Um die 30er Jahre, also Mitte der 30er Jahre, ist dokumentiert, dass 44 Spieler aus Wien in der Profiliga in Frankreich gespielt haben. Also 44 Wiener Legionäre in Frankreich. Und einer darunter war eben dieser Andreas Matthäus, der dann quasi beim Metz gespielt hat und der sich auch dann in Frankreich einbürgern hat lassen und hat dann den Namen, oder die Franzosen haben ihn genannt, André Mathieu, und die Staatsbürgerschaft angenommen und hat dann im zweiten Länderspiel oder das zweite Länderspiel, was er dann für Frankreich gespielt hat, hat ausgerechnet gegen Österreich stattgefunden, wo er laut der Zeitung sehr brilliert hat, obwohl die Österreich mit 2:1 gewonnen haben, war er der Man of the Match, könnte man sagen, und hat so ein bisschen aus dem Ausland aufgezeigt, was für ein guter Spieler er doch wäre.
Peter, wenn du einen Namen nennen müsstest, der für den Fußball im 21. Bezirk steht oder für die Geschichte, welcher wäre das?
Mir fällt der Ernst Otzwirk ein, und zwar deshalb fällt er mir ein, weil er aus Stadlau gekommen ist. Das heißt, er ist Fußball spielen beim Vorgängerverein vom jetzigen FC Stadlau und ist durch die Fusion mit dem FAC, und zwar die kriegsbedingte Fusion, da hat es ja Kriegszwangsgemeinschaften gegeben, wo Vereine zusammengelegt wurden. Ich glaube, als 17-Jähriger zum FAC gekommen und war dort als Junger schon sehr erfolgreich und ist dann sehr bald, 1947, dann schon zu Wiener Austria gekommen und hat dann ja nicht nur in Österreich sehr erfolgreich gespielt, sondern war auch in Italien, unter anderem bei Sampdoria Genua tätig. Und das ist für mich ein sehr schöner Werdegang auch, weil da gibt es auch eine Geschichte, die Otzwirk selbst in seiner Biografie geschrieben hat, dass er am Anfang, wie er da 1938 oder vor 38 zu Stadlau gekommen ist, zum Stadlauer SV, die dann bald Wolfsrum geheißen haben, aufgrund der Repressionen und der Zäsuren. Wolfsrum war damals eine Likörfabrik in Stadlau, also so eine Firmenmannschaft, wo er, glaube ich, das erste Jahr wieder zurückgeschickt wurde, weil er noch zu schwach war, körperlich. Ne? Und dann im zweiten Jahr wurde er erst aufgenommen und da hat er doch seinen Weg dann über Floridsdorf, den FAC, dann bis zur Wiener Austria und dann nach Italien und auch international geschaffen.
Markus, ich habe noch auf meiner Liste der Namen Anton Schall. Ist er eine Schlüsselfigur im Fußball?
Anton Schall ist eine Schlüsselfigur aus dem Grund, weil er im berühmten Wunderteam gespielt hat, also eigentlich die erfolgreichste österreichische Nationalmannschaft, die in den 30er Jahren alles an die Wand gespielt hat, und er war mit Vogel, also Schall, Anton Schall und Vogel war quasi das Stürmerteam im Wunderteam, die ja regelrecht alles zerschossen haben, was ihnen entgegengekommen ist. Also ich kann nur erinnern, was heute unvorstellbar ist, ein 6:0 gegen Deutschland oder ein 5:0 gegen Schottland, das sind so Ergebnisse, die sich heutzutage unvorstellbar sind. Aber ich muss dazu sagen, weil der Name Oczek und jetzt Schall gefallen sind, also man muss sagen, der berühmteste und aktuellste Fußballer aus Vlorsdorf ist der Marko Arnautović, der jetzt im Herbst gegen San Marino quasi sich zum österreichischen Rekordtorschützen geschossen hat und hat damit den ein bisschen angefressenen Toni Polster dadurch abgelöst. Also man muss sagen, Marko Arnautović ist ja jetzt gegenwärtig gesehen der größte oder der erfolgreichste österreichische Nationalspieler mit Herkunft Vlorsdorf, der auch sein Beginn beim FAC hatte, ist dann kurz auch zu Austria Rapid gewechselt und hat dann aber wieder in der Kampfmannschaft für den FAC gespielt, ganz kurz, ich glaube für 9 oder 10 Spiele, und ist dann eben, hat dann seine Karriere in Holland begonnen, und ja, jeder weiß ja, wie groß die Karriere von Marko Arnautović bis zum heutigen Zeitpunkt ist.
Zum Thema Wunderteam erlaube ich mir einen kleinen Verweis auf die Podcast-Episode 236, Hugo Meisel und die Erfindung des modernen Fußballs, wo wir mit den Enkeln oder ja mit den beiden Enkeln Andreas und Wolfgang Hafer intensiv ja das Leben von Hugo Meisel analysieren und besprechen. Aber zurück, ganz kurz nochmal zurück zu Marko Arnautović. Es gab ja in diesem Sommer eine intensive Diskussion, ob er eventuell doch nach Österreich zu Rapid Wien zurückkehrt. Im Ergebnis war das dann nicht der Fall. Könnte man sich vorstellen, dass er beim FAC nochmal ausläuft?
Naja, das ist eine gute Frage. Dadurch, dass man müsste schauen, wo er nachher, nach seiner Karriere oder unmittelbar, wo er seinen Wohnsitz hat. Also ich weiß, die Eltern wohnen noch in Vlorsdorf von ihm, aber ja, schwer vorstellbar. Ja, also die meisten Profispieler seines Formats landen dann in Saudi-Arabien oder in Amerika, aber nicht in Vlorsdorf.
Um die Geschichte des Fußballs in Vlorsdorf zu beschreiben, es ist wichtig, auf die Geschichte des USC Landhaus hinzuweisen. Denn der USC Landhaus ist ein Pionier des Fußballs der Frauen. Ihr habt die Geschichte auf jeden Fall aufgeschrieben. Habt ihr so grundsätzlich das Gefühl? Ich weiß nicht, wer so Peter oder Markus wenig bei dem Thema, wer sich damit intensiv beschäftigt hat. Habt ihr das Gefühl, dass die Geschichte ausreichend gewürdigt wird, des USC Landhaus, und damit auch die Leistung für den österreichischen Fußball?
Naja, was das Besondere ist am USC Landhaus, ist, dass er ja einer der frühesten Frauenvereine in den 70er Jahren wieder war, der sehr rasch auch erfolgreich war, doch 12 Meisterschaften, österreichische Meistertitel geholt hat und 11 Cupsiege, und dass es den Verein noch immer gibt, dass er noch immer in der zweiten Liga jetzt spielt, dazu den FAC aufgelöst hat, jetzt wieder selbstständig hier spielt und in diesem Jahr zum Beispiel die aufstrebende Frauenmannschaft vom SK Rapid Wien im Cup ausgeschalten hat. Also das spricht für den Verein, auch in der Zeit jetzt nach den Gründungspersonen, die ja viele Jahrzehnte den Verein dominiert haben, doch Ausdauer und Elan zu haben und hier im Frauenfußball noch immer eine wichtige Rolle zu spielen. Betreffend der Würdigung ist es halt so, dass über den Männerfußball mehr gesprochen und geschrieben wird als über den Frauenfußball. Deshalb ist es uns auch ein Anliegen, dass wir in unseren Büchern, und das werden wir auch beibehalten bei den folgenden, den Frauenfußball in den jeweiligen Bezirken auch entsprechend würdigen werden. Auch wenn nicht viele Bezirke oder kein Bezirk so erfolgreich war wie Vlorsdorf aufgrund des USC-Land.
Kann man das erklären mit dem Bezirk oder muss man das mit den handelnden Personen erklären, warum es hier so früh diese Entwicklung gab?
Na, das hat mit den handelnden Personen sicher zu tun. Also die Gründungspersonen waren dieses Vereins, aber auch damit zu tun, dass der Union Landhaus, den Verein hat es ja schon seit 1947 gegeben, Das war eine Gründung heraus aus dem Amt der niederösterreichischen Landesregierung, die ja damals den Sitz in Wien-Herrengasse gehabt hat. Und das Gebäude hat Landhaus geheißen, so ist er zu dem Namen gekommen, dass dieser Verein den Damen, also die Frauensektion aufgenommen hat. Darum ist auch der Verein nach Freudsdorf gekommen. Also das war ein Zufall, abhängig von den Personen und auch von der Bereitschaft, wahrscheinlich auch mit den Personen im Zusammenhang, dass die Union Landhaus die Frauensektion aufgenommen hat. Und die Frauensektion hat die Männersektion überlebt und überdauert. Die Union Landhaus, die ja dann später mit Admira Wien, also mit der Nachfolge von der Admira zusammengegangen ist, dann ist Nordwien hineingegangen, die Admira Landhaus, die gibt es ja nicht mehr. Also der Union Landhaus, die Frauensektion ist ein eigenständiger Verein.
Gibt es aktuell im 21. Bezirk, wo passiert noch Frauenfußball sehr intensiv, bei welchen Vereinen? Ist beim FAC, habe ich das nicht gefunden, oder?
Ja, der FAC hat eine Spielgemeinschaft mit der Union Landhaus gehabt. Die wurde jetzt aufgelöst. Ob der FAC das jetzt weiterführt, da bin ich jetzt überfragt. Aber sonst, das hat ja sonst auch, das haben wir auch dargestellt, also nennenswerte Vereine hat es noch den SV gegeben, Frauenmannschaft, die da eine Saison in der ersten Liga gespielt, und den SC Großfeld. Den SC Großfeld gibt es noch immer, die Frauenmannschaft meines Wissens aktuell nicht.
Okay, kann man schon sagen, es ist eine besondere Rolle, auch aktuell, die hier eingenommen wird.
Richtig, ist eine besondere Rolle, ja. Und hat eine bemerkenswerte Geschichte, der Verein und die Frauensektion.
Vielleicht so zum Abschluss, wenn man vergleicht Worsdorf als Fußballbezirk im 21. Jahrhundert, ihr habt jetzt wirklich Geschichte, Vereine so analysiert. Was sind so die markantesten Änderungen über diese vielen Jahre? Was hat sich verändert? Weniger große Vereine wahrscheinlich, dafür mehr Breite, oder eher andersrum? Wie würdet ihr es benennen? Also was ist die markanteste Änderung?
Naja, es gibt, also wenn ich jetzt Pforzheim hernehme, es gibt natürlich weniger Vereine, es gibt ja immerhin noch 10 oder 11 aktive Vereine in Pforzheim, was relativ viel ist, ne? Es gibt weniger Fußballplätze. Ja, und wenn man sich jetzt das vom Spitzenfußball anschaut, dann weiß man, dass Pforzheim natürlich die beste Zeit jetzt 90 Jahre, 80 Jahre hinter sich hat, aber immerhin mit dem FAC jetzt einen Zweitligisten, mit Donaufeld eine erfolgreiche Regionalligamannschaft, und es gibt auch sogar mit der Columbia, mit Schwem, mit Großfeld, um jetzt ein paar nur zu nennen und nicht alle, auch einen Unterbau, der den Bezirk wahrscheinlich weiterhin stabil hält. Ne? Wenn man es von der Zuschauerzahl sieht, und ich beschäftige mich auch sehr häufig so mit so 75er Wiener Liga, was war dieser letzten Feiertag, letzten drei Königstag in der Wiener Liga? Und da ist zum Beispiel damals die letzte Herbstrunde gespielt worden, am 6. Jänner 1951, mit einer Doppelveranstaltung am Helfertplatz für 4000 Zuschauer. Also von diesen Zuschauerzahlen ist man natürlich weit entfernt. Ne? Wobei es in den 70er Jahren auch nicht immer besser war, muss man dazu sagen. Aber gefühlsmäßig waren schon im Schnitt 100 bis 200 mehr.
Markus, was hat dich so bei der Recherche am meisten beeindruckt?
Ja, auf jeden Fall. Also am meisten beeindruckt hat mich die Geschichte der Admira, beziehungsweise auch die Geschichte von der Nordwien, wo ich auch familiär ein bisschen behaftet bin, wie groß dieser Verein oder was für eine Funktion der Verein Nordwien hatte, die ja eigentlich ein Ausbildungsverein war und ihre Spieler dann der Admira oder anderen Profimannschaften dann überlassen bzw. verkauft hatten. Also damals war schon, so wie es heute gang und gäbe ist, Ausbildungsvereine hat es damals schon gegeben in der Form von Nordwien. Und die Admira auf jeden Fall ist ein Verein, der in der Zwischenkriegszeit ja nicht nur ein großer österreichischer Verein war, sondern auch Spitzenverein im europäischen Fußball. Das sieht man ja alleine an deren Reisen, oder an den Tourneen, an die sie teilgenommen haben, die ja von Skandinavien bis nach Nordafrika runtergegangen sind. Und ja, wenn man da einige Gegner sich vor Augen hält, wie FC Barcelona, Real Madrid und so weiter, die auch geschlagen wurden, muss man sehen, wie groß der Verein zu dieser Zeit war und eigentlich ja nachhaltig gesehen auch sicher auch den Fußball geprägt haben.
Wenn du einen Wunsch für den Floßdorfer Fußball frei hättest, welcher wäre das denn?
wichtig ist, und das hat nichts mit Floridsdorf zu tun, sondern allgemein, dass die Vereine gesund bleiben, dass die Auflösungen oder dass der Fußball, so wie er jetzt ist, dass der Amateurfußball, dass er zurückgeht, dass er vor allem in Floridsdorf, Wien, aber auch Österreich verschont bleibt. Also dass man hoffen muss, dass vor allem Funktionäre, weil Spieler, Kinder gibt es nach wie vor, die spielen wollen, aber großes Problem sind Funktionäre und Trainer. Das ist ein allgemeines Problem im Amateurfußball, dass Personen, die freiwillig sich engagieren, immer weniger werden. Und wünschenswert ist für mich, dass man Menschen noch nach wie vor begeistern kann für den Amateurfußball, sei es als Zuschauer, aber auch auf Funktionärsebene, dass das einfach erhalten bleibt.
Peter, wenn den Satz, denke ich an den Fußball in Wien in der Nacht, dann, wie würdest du den denn beenden?
Denke ich an den Fußball in Wien bei der Nacht, dann war es sicherlich ein Spiel in der zweiten Liga beim FAC um 20.30 Uhr von 900 Zuschauern Ende November gegen die Admira. Früher hätte man gesagt, es war ein Floridsdorfer Derby, das war es nicht. Aber ich war damals dort am Platz und doch erlebt, dass dafür Admiraner da waren, die sich noch zurückerinnern können, dass ich früher die Admira mal hier war. Ja, leider waren nur 900 Zuschauer, es war sehr kalt. Das Derby hätte sich, oder das ehemalige Derby hätte sich mehr verdient.
Das stimmt wohl so. Ihr habt nun euer Buch nicht nur veröffentlicht, sondern es gibt auch Lesungen oder es gab auch Lesungen. Wie zufrieden, Peter, bist denn du so auf die Reaktion bei der Lesung und wie macht ihr das dann? Ihr lest ein bisschen, erzählt ein bisschen und es gibt Diskussionen. Wie verläuft das so?
Na, wir haben eine Präsentation des Buches gemacht. Also wir haben die verschiedenen Kapitel kurz inhaltlich vorgestellt, die wichtigsten Inhalte, einige Bilder auch dazu gezeigt, so im Hintergrund. Und wir haben halt eine starke Konkurrenz gehabt. Es hat gleichzeitig das U17-Nationalteam im Finale gespielt, ich glaube gegen Portugal. Dadurch haben wir halt nur halb so viel Publikum gehabt, wie es möglich gewesen wäre. Wir waren trotzdem zufrieden mit der Veranstaltung, weil wir doch 70, 80 Teilnehmer gehabt haben.
Das klingt ganz fantastisch, Markus. Wo können denn die Hörerinnen und Hörer das Buch bekommen?
Aktuell in jedem guten sortierten Fachhandel in Wien. Besonders hervorzuheben ist der Buchhandel Morava oder Thalia, die auch online das Buch verkaufen. Und ganz wichtig ist zu erwähnen, in Floridsdorf, das einzige Buchgeschäft, das es noch gibt in Floridsdorf, Bücher am Spitz, hat das Buch nach wie vor und ich durfte ja sogar dekorativ mitwirken. Das heißt, ich habe alte Wimpeln und alte Adressen und Fotos in der Auslage platziert, damit da auch keiner vorbeigehen kann.
Fantastisch. Also ihr wisst, wo ihr das Buch kaufen könnt und all die Hörerinnen und Hörer, die sagen, Mensch, die uns in Deutschland hören und sagen, ich schaffe das jetzt am Wochenende nicht. Ihr könnt es online bestellen, das gibt's, das funktioniert alles. Und also die Inhalte, habt ihr so einen guten Eindruck bekommen, wie tief Peter und Markus da in das Thema eingestiegen sind und einen guten Blick liefern auf die Besonderheit dieses Fußballs im 21. Bezirk. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr diese unglaubliche Arbeit gemacht habt und so tatsächlich die Erinnerung an Fußballvereine und die Fußballgeschichte hochhalt. Großen Respekt, ganz herzlichen Dank euch beiden.
Vielen Dank, Danny. Dankeschön.
Danke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.